Was ist der Unterschied zwischen einem schwarzen Loch im Weltraum und Donald Trump? Weiß ich auch nicht. Beide können nicht denken und ziehen große Massen an.
Ja, guten Morgen. Ich glaube, das lassen wir einfach mal so stehen.
Guten Morgen.
Hi Judith, schön, dass das geklappt hat. Schön, dass wir uns wieder zusammenfinden, zum ersten Mal im neuen Jahr.
Ja.
Für die erste Folge Sternenstaub und andere Materie 2025.
Ich freue mich sehr. Schön, dass wir es hinbekommen haben. War jetzt gar nicht so einfach, dass wir es doch noch geschafft haben.
Ja, das stimmt. Unser Jahresbeginn war ein bisschen voll auf beiden Seiten und es war echt nicht so einfach, für diese Aufnahme einen Termin zu finden. Umso schöner, dass wir hier sind, weil es ist natürlich auch eine besondere Folge, nicht nur, weil es die erste des Jahres ist, sondern auch, weil der Podcast ja ursprünglich erstmal auf 6 Folgen angelegt war, also auf letztes Jahr, 2024. Und wir das ausprobieren wollten. Und dann ist es aber tatsächlich so gut gelaufen und wir haben so gutes Feedback dafür bekommen, dass wir uns entschlossen haben, dieses Jahr weiterzumachen. Das heißt, wir sind offiziell in Staffel 2 in der Verlängerung. Und das haben wir natürlich euch zu verdanken, liebe Hörerinnen und Hörer. Und deswegen sind wir heute wieder hier.
Ja, sehr cool. Ich freue mich sehr, dass es weitergeht. Mir hat es immer Spaß gemacht und ich glaube, wir haben noch viel interessante Sachen zu erzählen oder zu besprechen.
Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich auch mega. Ich habe nämlich noch echt viele Fragen, die ich gerne loswerden würde.
Sehr gut.
Und es bietet sich ja an, das hier zu machen. Genau, wir haben noch viele Mysterien nicht angesprochen, über die wir reden können. Und ich glaube, unser Thema heute geht auf jeden Fall in die Richtung, oder zumindest für mich persönlich, in die Richtung Mysterium oder etwas sehr Unergründliches, was für mich immer so als Konzept da war, was ich aber nie richtig verstanden habe. Und ich kann mir vorstellen, dass vielen anderen da auch draußen auch so geht. Man hat vielleicht mal eine Doku drüber gesehen oder vor ein paar Jahren ich teaser schon mal an, virales Bild gesehen, was da aufkam, eine virale Abbildung. Aber ich glaube, es wird Zeit, dass ich das Konzept mal ein bisschen weiter durchdringe. Und zwar handelt es sich um schwarze Löcher.
Cooles Thema hast du dir ausgesucht, glaube ich. Ich werde mir Mühe geben, irgendwie Licht ins Dunkel zu bringen. Und du hast schon gesagt, es hat vor einigen Jahren, 2019, ein Bild gegeben, was würde ich jetzt mal sagen, wissenschaftlich interessierte Menschen kennen. Das war das Bild von dem supermassereichen schwarzen Loch der Galaxie M87. Und was man da sieht, ist letztendlich ein orange-roter Ring und in der Mitte ein dunkles Loch. So, ja. Man muss aber dazu sagen, dass dieses Bild, das bildet schon das schwarze Loch ab, aber es ist jetzt kein direktes Foto von dem schwarzen Loch, sondern man sieht im Prinzip den Schatten des schwarzen Lochs. Ja, so nennt man das. Und was auch sehr spannend ist eigentlich, das, was man da als schwarzes Loch in der Mitte sieht, das ist eigentlich sehr viel größer als der Ereignishorizont, wie man das nennt, der sozusagen das schwarze Loch begrenzt. Also man sieht eigentlich eine viel größere Struktur als die eigentliche, sag ich mal, von der Theorie beschriebene Struktur des schwarzen Lochs selber. Und ich versuche heute mal ein bisschen sozusagen da diese ganzen Begriffe zu erklären und so ein bisschen zu erklären, was so ein schwarzes Loch eigentlich ist.
Ja, das finde ich super. Ich habe mir dieses Bild auch angeschaut, ich habe das damals auch gesehen, habe es mir jetzt nochmal angeschaut und da ergeben sich natürlich viele Fragen. Und was mich auch interessieren würde, vielleicht später schon mal auch als zweiten Teaser, inwiefern ist Erum denn da beteiligt oder was machen beispielsweise Erum-Scientists in Deutschland, die daran beteiligt sind? Das ist natürlich auch super spannend. Aber erstmal stellt sich mir die Frage, du hast es gerade schon angerissen, was wir sehen, ist der Schatten von einem schwarzen Loch, ist jetzt nicht ein schwarzes Loch selber. Kannst du mir denn einmal ganz grob zusammenfassen, was ist denn genau ein schwarzes Loch, worüber reden wir hier?
Okay, also ich würde einfach mal mit ganz einfacher Physik anfangen und im Prinzip ist es auch so ein bisschen die Geschichte der Entdeckung der schwarzen Löcher. Ja? Fangen wir an mit Newton. Okay? Also die Newtonsche Physik sagt ja, dass jedes Objekt hat Gravitationskraft. Also Objekte ziehen sich gegenseitig an. Okay? Soweit so einfach. Und das gilt natürlich für alle Objekte auf der Welt und im Universum. Und aufgrund dessen, wenn sich jetzt zwei Objekte voneinander entfernen wollen, zum Beispiel ein Mensch von der Erde oder ein Teilchen aus dem Schwarzen Loch, dann muss man eine Geschwindigkeit erreichen, die dieses schwere Feld, also die Gravitation, überwindet. Das nennt man Fluchtgeschwindigkeit. Ja, nur wenn man schnell genug ist, kann man dem Gravitationsfeld entfliehen und ist dann frei, sozusagen. Ja? Und das gilt im ganzen Universum und das gilt auch für Planeten, Sterne, alles. Ja? Und jetzt kann man sich natürlich fragen, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen einem Planeten und einem schwarzen Loch? Weil einen Planeten sehe ich ja und einen schwarzen Loch sehe ich nicht. Und ganz einfach anschaulich gesprochen, ja, das ist jetzt nicht die wirklich extrem physikalische Erklärung, aber anschaulich gesprochen ist ein schwarzes Loch ein Massepunkt, also ganz, ganz klein, der so massereich ist, ja, dass er sozusagen das Gleichgewicht der Kräfte überwinden kann. Ja? Weil im Prinzip, wenn man jetzt sagt, es würde nur die Gravitation gelten, würde auch die Erde einfach in sich zusammenstürzen. Ja? Es würden einfach alle Teilchen auf einem Punkt zusammenstürzen. Das passiert aber nicht, weil es gibt halt Gegenkräfte. Und ein massereiches und ein schwarzes Loch hat jetzt so eine große Masse, dass es dieses Gleichgewicht überwinden kann und dann stürzt alles in einen infinitesimal, also einen super, super kleinen Punkt zusammen. So. Und alles bedeutet halt alles. Und plakativ gesprochen würde das auch bedeuten, sozusagen, dass die Geschwindigkeit, die ein Teilchen, zum Beispiel auch ein Photon, brauchen würde, um dort wegzufliegen, wäre größer als die Lichtgeschwindigkeit und deswegen können nicht mal Photonen sozusagen das schwarze Loch verlassen. So. Ja, das ist jetzt die ganz ursprünglich, also aus dieser Idee sozusagen kommt jetzt die erstmalige theoretische Überlegung, dass es solche Körper geben könnte. Ja? Und dann kann man, also das ist jetzt die einfache Vorstellung, mit der können wir, glaube ich, schon ganz gut leben, ja, wenn wir die Vorstellung haben, okay, das ist einfach so eine große Masse, dass das nichts da weg kann. Ja? Jetzt müssen wir uns aber noch ein bisschen weiter gehen, weil wir wissen ja zum Beispiel, Photonen haben keine Masse. Und so weiter, ja. Und dann kann man sich jetzt in die Relativitätstheorie begeben, ja, Einsteins allgemeine Relativitätstheorie, über die wir nicht reden wollen. Okay.
Wird ein bisschen das Thema sprengen, ja.
Ja, genau. Aber über die Relativitätstheorie können wir zu einem theoretischen Radius kommen, dem sogenannten Schwarzschildradius, der jetzt quasi die Größe von so einem schwarzen Loch definiert. Und das ist der sogenannte Ereignishorizont. Mhm. Wenn man diesen Ereignishorizont überschreitet, kommt man nicht mehr weg.
Mhm. Okay.
Ja? Weil das schwarze Loch im Prinzip die Raumzeit so krümmt, dass da nichts mehr entfliehen kann um diesen Ereignishorizont. Bis zum Ereignishorizont quasi passiert nichts. Mir, also wenn ich jetzt, sagen wir mal, wir zwei fliegen Richtung schwarzes Loch, okay? Mhm. Und du, weil ich mag, brauche ich nicht, du fliegst ins schwarze Loch rein. Du würdest nichts merken, du würdest einfach reinfliegen, nur wenn du über den Ereignishorizont drüber fliegst, den du jetzt nicht irgendwie spürst, das ist jetzt nicht irgendwie wie so eine Grenze. Wenn du drüber fliegst, kommst du nicht mehr weg.
Okay.
Ja? Und so kann man sich eben ein schwarzes Loch theoretisch vorstellen.
Okay. Ist ein wildes Konzept. Ist auch relativ schwer, das irgendwie zu fassen mit unserem oder mit dem Vorstellungsvermögen, was ich habe und was vermutlich viele andere auch haben. Aber ich glaube, im Groben und Ganzen wissen wir jetzt, was ist ein schwarzes Loch. Eine kurze Nachfrage noch. Mhm. Warum schwarz? Warum schwarzes Loch?
Ja, weil man im Prinzip nichts sieht. Ja, also du da nichts rauskommt und auch eben das Licht sozusagen nicht, sieht man nichts, deswegen heißt das Ding schwarzes Loch. Ja? Was ganz spannend ist eigentlich, wenn man sagt, okay, man beobachtet jetzt zum Beispiel jemanden, der Richtung schwarzes Loch fliegt. Ja? Was passiert mit dem? Ja? fliegt er da rein und ist weg. Ja, und das ist nicht so tatsächlich, sondern das, was wir sehen würden, wäre, dass wenn jetzt, also ich zum Beispiel, wenn jetzt von außen, ich fliege mit dir Richtung Schwarzes Loch und du fliegst weiter, was ich sehen würde, ist, dass du dich asymptotisch diesem Schwarzen Loch annäherst. Das heißt, du würdest deine Flugbahn würde sich sozusagen für mich krümmen und du würdest im Prinzip erstmal in so eine spiralförmige Bahn übergehen. Ja? Gleichzeitig würde das Licht, das du aussendest, was weiß ich, die Scheinwerfer oder was auch immer, was ich da halt von dir sehe, würde sich ins Rote verschieben. Deshalb sind diese Bilder auch alle ins Rötliche verschoben. Das hat im Prinzip halt auch mit der Masse zu tun, die Rotverschiebung des Lichts. Und es würde immer dunkler werden, weil immer weniger sozusagen weg kann. Das ist das, was ich jetzt sozusagen aus Entfernung sehen würde von dir, dass du dich in der Kreisbahn und in der Spiralbahn dem näherst. Was auch ganz spannend ist, was man immer nicht so auf dem Schirm hat. Man denkt immer, ja, Schwarzes Loch, alles fällt ins Schwarze Loch. Das ist tatsächlich nicht der Fall. In weiter Entfernung vom Schwarzen Loch verhält sich ein Schwarzes Loch wie ein ganz normaler Massekörper. Also wie eine Sonne. Du kannst quasi elliptische oder kreisförmige Bahnen darum ausbilden. Ja, es können Dinge um das Schwarze Loch rumkreisen. Ja, also es ist nicht notwendigerweise, dass sofort alles da reinstürzt ins Schwarze Loch.
Okay. Und jetzt verstehe ich auch, weshalb sich dieses Bild ergibt, was man dann, ne, wenn man M87 googelt, was sich ergibt und was man dann tatsächlich sehen kann, dieser rote Kreis darum halt, das war für mich die Frage, okay, warum ist ein schwarzes Loch und im Endeffekt sieht man aber drumherum noch diesen Schein, diesen rot-orangenen Schein drumherum.
Genau, das ist quasi das, was sozusagen sich asymptotisch diesem schwarzen Loch nähert. Mhm. Genau.
Okay, cool. Jetzt hast du eben in deiner Erklärung schon Albert Einstein und die Relativitätstheorie angesprochen. Es gibt aber noch einen anderen Namen, den man oft hört, wenn es um schwarze Löcher geht. Und das ist Stephen Hawking. Warum hört man denn oder warum verbinden wir Stephen Hawking mit dem ganzen Thema?
Stephen Hawking war Quantenphysiker. Ja? Und er hat viele, viele theoretische Überlegungen gemacht. Ja, zu unter anderem zu schwarzen Löchern. Und eine sehr wichtige Theorie sozusagen, die er aufgestellt hat oder die aus seinen quantentheoretischen Überlegungen kommen, ist, dass jedes schwarze Loch Strahlung abgibt. So, und jetzt wirst du sagen, haha, witzig, du hast mir doch gerade erklärt, es kommt da nichts raus. Ja, so, ist ja irgendwie erstmal kontraintuitiv. Aber was die Überlegung ist, im Prinzip, wenn man nahe dran geht an den Ereignishorizont, also in der Nähe von diesem Schwarzschildradius ist, ja, dann und dort dann Teilchen-Antiteilchen-Paare sich anschaut, ja, also die Entstehung von Teilchen und Antiteilchen. Dann ist es so, dass wenn solche Teilchen und Antiteilchen entstehen, die fliegen quasi immer in 180 Grad voneinander weg. Und dann ist es so, wenn ein Teilchen Richtung Ereignishorizont fliegt, also in Richtung Schwarzes Loch, dann muss ja das andere Teilchen in die andere Richtung fliegen. Ja, und das sind sozusagen die Teilchen, die theoretisch das Schwarze Loch verlassen können. Und diese Teilchen, die das Schwarze Loch verlassen können, die heißen Hawking-Strahlung, weil Stephen Hawking sozusagen diese Überlegungen, diese Berechnungen anstellt. Spannenderweise ist es so, dass das Schwarze Loch durch die Hawking-Strahlung Masse verliert, weil ja Teilchen sich davon entfernen. Das heißt, es wird leichter. Und man nennt das Verdampfen des Schwarzen Lochs, weil theoretisch ist es so, dass das Schwarze Loch da Masse verliert. Und es ist so, je kleiner dann das Schwarze Loch wird, also je kleiner und leichter das Schwarze Loch wird, desto einfacher ist es für die Teilchen, das Schwarze Loch zu verlassen. Das heißt, desto schneller verdampft es. Ja? Also großes Schwarze Loch verdampft langsam, kleines Schwarzes Loch verdampft schnell. Kann man sich ein bisschen so vorstellen, wie irgendwie mit Wasser zum Beispiel, wenn man eben viel Wasser hat, dann verdampft es am Anfang erst langsam, weil die Umgebungstemperatur nicht so schnell reintritt und dann irgendwann geht es sehr, sehr schnell.
Ja.
Und Das Spannende, was sich aus dieser Theorie oder aus diesen Berechnungen von Stephen Hawking eben ergibt, ist, was ist sozusagen eine Erklärung so ein bisschen für Dinge, die eventuell entstanden sind beim Urknall. Und zwar ist die Überlegung, dass beim Urknall kleine schwarze Löcher entstanden sind. Und die Frage war immer, warum findet man denn nur große schwarze Löcher und nicht kleine schwarze Löcher? Und das könnte eben eine Erklärung sein, weil die wären einfach schon verdampft. Die gibt es nicht mehr, weil sie alle ihre Masse schon abgegeben haben. Und die Strahlung, wenn man die nachweisen könnte, dann wäre das ein Nachweis, dass es mal kleine schwarze Löcher gegeben hat. Allerdings hat man so eine Strahlung noch nicht gefunden. So. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum nicht? Ja, und man sagt aktuell, dass es quasi kein Beweis ist, dass es die nicht gegeben hat, die kleinen schwarzen Löcher, nur weil man jetzt die Strahlung noch nicht gefunden hat, sondern einfach nur, dass es halt eine Obergrenze der Anzahl solcher schwarzen Löcher gibt. Es gibt halt einfach so wenige, das wissen, oder es hat so wenige gegeben, dass wir diese Strahlung noch nicht detektieren konnten. Ja, dadurch kann man sozusagen die Urknalltheorie weiter verfeinern und hat dadurch quasi, sag ich mal, Real-World-Daten fließen dann da ein in diese Überlegungen zum Urknall. So. Und dann könntest du jetzt noch fragen, ja, was ist denn jetzt mit den schwarzen Löchern, wie jetzt zum Beispiel in unserer Galaxie und so, was ist mit denen? Verdampfen die auch? Werden die kleiner? Was passiert mit unserer Galaxie und so? Da ist es tatsächlich so, dass man davon ausgeht, dass die schwarzen Löcher, die wir sozusagen kennen, dass die nur sehr, sehr wenig Hawking-Strahlung abgeben. Ja, das heißt, die verdampfen sehr, sehr langsam. Und sehr, sehr langsam bedeutet auf der Zeitskala des Alters unseres Universums, also Milliarden Jahre. Ja. Und wahrscheinlich noch viel, viel länger. Ja, viel, viel langsamer. Und deswegen schrumpfen die nicht, sondern sie wachsen, weil sie die Hintergrundstrahlung absorbieren. Das heißt, sie absorbieren mehr, als dass sie abgeben. Und deswegen gibt es diese großen schwarzen Löcher noch und deshalb wachsen die auch.
Gibt es denn für die Hintergrundstrahlung Beweise?
Pff, da fragst du mich jetzt Sachen. Ja, also ja, es gibt es. Aber ich glaube, das zu erklären, da machen wir mal eine extra Folge drüber.
Okay, alles klar. Gut, jetzt hast du gerade schon angesprochen, was quasi der Stand ist, dass es schwarze Löcher gibt und dass da natürlich weiter dran geforscht wird und dass es aber einfach noch nicht die Daten gibt, die wir bräuchten, um gewisse Fragen zu beantworten. Mir stellt sich jetzt die Frage, wie hat sich denn das Wissen, was wir jetzt zu schwarzen Löchern haben, wie hat sich das entwickelt? Wo haben wir angefangen und welche Fortschritte haben wir in dem Bereich schon gemacht?
Ja, das ist auch eine sehr, sehr gute Frage. Also wie ich schon gesagt habe, ja, Newton, das ist ja irgendwie 18. Jahrhundert, da gab es schon die ersten Theorien, dass es solche Körper geben kann, muss, sollte, wie auch immer. Ja? Also so lange ist diese Idee schon da. Ja? Und es hat immer wieder theoretische Überlegungen. Dann Einsteins Relativitätstheorie sagt uns auch, dass es solche Körper geben muss und so weiter. Die hießen noch nicht schwarze Löcher. Aber dieses Konzept, diese Idee solcher Körper gibt es schon sehr, sehr lange. Ja? Und dann wurde in den 60ern, also 1960ern, das erste Mal quasi die Bezeichnung schwarzes Loch gemacht. Früher hieß das schwarzer Körper solche Umschreibungen letztendlich. Ja, und dann hat sich das etabliert aus den 60ern. Und dann tatsächlich konnte man dann anfangen, sozusagen indirekt schwarze Löcher zu untersuchen, indem man die Auswirkungen von schwarzen Löchern untersucht. Ja. Zum Beispiel dem schwarzen Loch in unserer Galaxie, Sagittarius A. Und die Auswirkungen hat man untersucht. Das war dann in den 90ern und so weiter. In 2016 hat man dann Gravitationswellen gemessen, die man darauf zurückgeführt hat, dass zwei schwarze Löcher fusioniert sind. Also das war dann schon wieder ein Nachweis. Und dann tatsächlich, wie du angesprochen hast, das Bild von dem schwarzen Loch in der Galaxie M87 war das erste Bild eines schwarzen Loches in 2019. Also du siehst, wie jung sozusagen die experimentelle Erforschung der schwarzen Löcher eigentlich ist. Und dann in 2022 hat man auch mit dem Event Horizon Teleskop, das ist so ein Zusammenschluss von vielen, vielen Teleskopen, unser schwarzes Loch im Zentrum der Milchstraße abgebildet. Genau, und das sind sozusagen die zwei Bilder, die es gibt von zwei schwarzen Löchern. Was ich ganz cool finde, ist, dass einer unserer Kollegen aus München, Thorsten Enslin, der sich beschäftigt mit maschinellem Lernen, mit Informationsfeldtheorie, dass es seiner Arbeitsgruppe gelungen ist, diese Rohdaten der Bilder von diesen beiden Galaxien, von den beiden schwarzen Löchern, sorry, nochmal zu überarbeiten, quasi neu zu analysieren und nicht nur Bilder von diesen schwarzen Löchern zu erzeugen, sondern sogar Videos. Also da sieht man dann sozusagen, wie sich über ein paar Tage dieser Ring um das schwarze Loch verändert. Und das finde ich sehr, sehr cool, dass das eine unserer deutschen Wissenschaftler da maßgeblich mit beteiligt ist. Und das wurde auch publiziert in Nature. Und das finde ich schon sehr, sehr cool.
Ja, mega. Das beantwortet ja auch schon ein bisschen meine Frage, die ich am An- oder zum Einstieg gestellt habe. Inwiefern sind denn Scientists aus Deutschland an dieser Forschung beteiligt? Und ich hatte 2023, Ende 2023, hatte ich die Möglichkeit, die Gruppe von Thorsten Enslin in München zu besuchen. Und das war extrem beeindruckend. Die machen eine super coole Arbeit. Und ich werde euch auf jeden Fall in den Shownotes auch einmal seine Arbeitsgruppe und seine Arbeit verlinken. Da lohnt es sich auf jeden Fall reinzugucken oder einfach mal Thorsten Enslin zu googeln. Der macht einen wirklich mega spannenden Job.
Absolut, absolut. Ich find's richtig, richtig cool, was man da beitragen kann und wie man so auch so ein bisschen dem Universum seine Geheimnisse entlocken kann durch
Ja.
solche Methoden. Ich finde es auch super cool. Ich kenne Thorsten auch. Ich habe mit ihm auch ein Projekt. Und ich wusste bis vor, weiß nicht, wann haben wir angefangen mit dieser ganzen Sache, 2020 sowas, wo wir die ersten Speed-Datings hatten für Aerum-Data. Forschung, konnte ich damit überhaupt nichts anfangen. Ich wusste überhaupt nicht, was es ist und so. Und ich finde es einfach super cool, dass wir solche Arbeitsgruppen haben, die da wirklich solche Rekonstruktionen machen können. Das ist unglaublich komplex, aber ich finde es richtig, richtig cool und total spannende Arbeit für im Prinzip Theoretiker, ja, weil Experimente machen sie ja nicht. Ich finde es auch richtig, richtig cool.
Ja, und auch einfach, das zeigt, dass die Erforschung von Universum und Materie in Deutschland auch wirklich wegweisend maßgeblich an solchen
Ja,
Errungenschaften
absolut.
beteiligt ist, ne? Wenn es um Erkenntnisse über unser
Absolut,
Universum
absolut.
geht. Ja, also wie gesagt, verlinke ich euch, schaut da super gerne mal rein. Große Empfehlung meinerseits. Mir stellt sich aber jetzt noch die Frage, du hast jetzt ein ganz bisschen angerissen, beziehungsweise du hast einen Überblick darüber gegeben, was ist passiert in den letzten Jahrzehnten oder noch länger. Was wird jetzt in Erum zum Beispiel anteilig erforscht? Was sind denn insgesamt, jetzt mal grob aufs Grobe zusammengefasst, Fragestellungen, an denen aktuell noch weitergearbeitet? Weil es bleibt eben, also die jüngsten Errungenschaften oder das M87-Bild, das ist noch nicht so lange her, ist ein super aktuelles Thema. Woran wird denn aktuell noch geforscht in dem Bereich?
Ja, wie du sagst, es ist super aktuell. Bisher das meiste, was wir wissen, sind theoretische Überlegungen. Ja, ich denke, dass wir jetzt, wo die Technologie da ist, solche schwarze Löcher zu beobachten, wirklich experimentell zu untersuchen, dass wir unglaublich viel lernen können, dass wir auch dadurch Beweise finden können für eben bestimmte Theorien. Das kann sich ausweiten in Die Urknalltheorie und so weiter. Also wirklich, ich glaube, wir können so viel lernen über unser Universum jetzt, wo wir diese Strukturen im Prinzip untersuchen können. Was ich auch glaube, was glaube ich wirklich auch super spannend ist, ist, wie entstehen die schwarzen Löcher, ja, durch was kommen die? Und es gibt ja verschiedene Klassen von diesen schwarzen Löchern. Ja, es gibt super, super Größe, ja, also die schwersten schwarzen Löcher, die sind sowas wie 200 astronomische Einheiten. Also eine astronomische Einheit ist der Abstand von der Erde zur Sonne. Also 200 mal so groß, ja, der Radius, ja. Und mehr als 10 hoch 10 mal so schwer wie unsere Sonne. Also unvorstellbar, das sind un also ich kann es mir nicht vorstellen, das sind unvorstellbare Massen und Größen. Und dann gibt's, und die müssen ja von irgendwo herkommen, ja, wie sind diese entstanden? Dann gibt es die stellaren schwarzen Löcher, die im Prinzip aus Sonnen kommen. Die sind sowas wie 10-mal unsere Sonne und haben, was ich auch total spannend finde, also die sind 10-mal so schwer wie unsere Sonne. Okay? Haben aber nur einen Radius von 30 Kilometern. Ja, also wahnsinnig, wahnsinnig klein. Da kann man sich das schon mal vorstellen, ja.
Es wirkt fast nahbar.
Ja, aber das ist, also ich finde es total krass, da muss ja irgendwie, das sprengt irgendwie, also zumindest meine Vorstellung von der Physik, ja, das hat ja nichts mit dem zu tun, womit wir normal umgeben sind, ja. Also das ist ja total krass, ja. Wenn du überlegst, 30 Kilometer, wie klein sind 30 Kilometer? Und wenn wir dann auf unsere Sonne schauen, 10-mal unsere Sonne, ich kann mir schon nicht vorstellen, wie schwer unsere Sonne ist. Und dann gibt es noch sozusagen, zumindest theoretisch, diese kleinen schwarzen Löcher, die heißen primordial, die sind ungefähr, also bis zu Mondmasse groß, aber nur ein Zehntel Millimeter. Ja, also
Okay,
so groß,
das
so dick wie unser
ja.
Haar, also wie unsere Haare, aber so schwer wie der Mond. Ja. Und also ich finde, das zeigt schon irgendwie, wie anders da die Welt sein muss im Vergleich zu unserer Welt. Ja. Und ich glaube, dass wir darüber noch unfassbar viel lernen können, wie die entstanden sind und so weiter. Ich glaube, wir können auch noch lernen über solche Sachen, wo schon drüber diskutiert wird. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, wo, das ist schon wahrscheinlich fast 20 Jahre her, wo der LHC, also der Large Hadron Collider, in Betrieb genommen wurde, was darüber diskutiert wurde. Ja.
Ja, das steht bei mir hier auch noch auf dem Zettel. Ich glaube, das geht gerade in dieselbe Richtung, dass die breite Öffentlichkeit sich dann die Frage gestellt hat, kann ein Teilchenbeschleuniger ein schwarzes Loch erzeugen? Ne?
Genau.
Einfach weil die Frage nicht geklärt ist, wie entstehen schwarze Löcher. Ja, kann es das denn?
Das ist auch eine super, super spannende Frage, ja. Bisher wir wissen es, also wir experimentell, das ist ja immer die Frage, also was bedeutet Wissen? Ja? Ich finde immer, Wissen bedeutet, ein theoretischer Physiker macht eine Theorie und es kann experimentell nachgewiesen werden. Dann weiß ich es, ja. Solange ich den experimentellen Nachweis nicht habe, kann die Theorie noch
Kannst nicht
so schön,
ausgeschlossen werden.
genau, kann die Theorie noch so schön und schlüssig sein? Ich weiß es nicht. Aber wenn wir verschiedene vereinheitlichte Theorien, also das bedeutet ja, wir haben Stringtheorie, Quantentheorie und so weiter, das muss ja irgendwie, wenn es die Welt erklären soll, eine Theorie für alles geben, sozusagen. Ja, das nennt man die Vereinheitlichung von den Theorien. Und wenn man jetzt solche vereinheitlichten Theorien oder bestimmte davon guckt, dann ist die kleinste Masse, die so ein schwarzes Loch haben kann, extremst klein. Kleiner als die sogenannte Planck-Masse, die Planck-Masse, das ist ein bisschen schwer zu erklären. ich mache es mal anschaulich, ja. Sagen wir zum Beispiel, irgendein kleines Insekt, keine Ahnung, ein Floh zum Beispiel, ja, hätte schon mehrere tausend Planckmassen. Okay? Also nach diesen vereinheitlichten Theorien kann ein schwarzes Loch leichter sein als die Planckmasse. Also tausendmal leichter als ein Floh. So, und wenn das jetzt der Fall ist, dann ist es theoretisch möglich, dass bei einem Teilchenbeschleuniger, der ja auf Kollision von Teilchen, ja, das heißt Erhöhung der Dichte aus ist, ja, ist es theoretisch möglich, dass solche Mikroschwarze Löcher entstehen. Ja, so. Allerdings, also das ist möglich und das wäre ja auch einfach super cool, ja. Was jetzt die Gegner des LHC sozusagen befürchtet haben, ja, ist, dass jetzt so ein schwarzes Loch entsteht, so ein mikroschwarzes Loch, das dann in den Erdkern stürzt und dort alle Masse aufsaugt und sich dadurch größer wird und die Erde verschluckt. Das ist sozusagen das, was diese Leute befürchten. Aber wir haben ja auch zum Beispiel schon über Hawking-Strahlung geredet. Solche kleinen oder mikrokleinen schwarzen Löcher, die werden keine sehr besonders lange Lebensdauer haben. Das heißt, die werden zerfallen, bevor sie sozusagen in Anführungsstrichen Schaden anrichten können.
Gibt es denn irgendwelche Beweise oder Andeutungen dafür, dass es tatsächlich schon passiert ist oder tatsächlich passieren könnte, dass so ein mikroschwarzes Loch am Large Hadron Collider am CERN entsteht, zum Beispiel?
Puh, das weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Weil ich
Ich
meine, das.
glaube nicht, ich denke nicht, dass schon. Also soweit ich das weiß, ja, aber ich bin kein tausendprozentiger Experte in Mikrolöchern. Ist das dass die Energiedichte sozusagen noch nicht ausreicht für ein mikrokleines schwarzes Loch. Aber wie gesagt, es wäre theoretisch möglich, aber Hawking-Strahlung, die würden zerfallen, bevor sie Schaden anrichten. Und ein sozusagen ein bisschen indirekter Beweis ist ja das auch, ich meine, wir haben ja auch noch keine kleinen, wir kennen ja im Universum nur große schwarze Löcher, ja. Und unsere Erde gibt es ja auch schon Milliarden Jahre. Und wir sind auch schon mit vielen Teilchen zusammengestoßen und vielen Dingen zusammengestoßen. Und es gibt die Erde und die Planeten immer noch. Ja, also wenn jetzt diese mikroschwarzen Löcher plötzlich einfach in Richtung von irgendeinem Massekörper stürzen und die auffressen würden, dann würde es vermutlich das Universum, wie es wir kennen, gar nicht so geben. Ja, deswegen glaube ich, darüber braucht man sich keine Sorge machen. Allerdings, wenn man sie erzeugen könnte, könnte man schon viel über die großen schwarzen Löcher auch lernen, ja, oder wenn wir sie künstlich erzeugen könnten.
Das heißt, es ist gar nicht etwas, was wir auf jeden Fall vermeiden müssen, sondern was wir potenziell als Chance sehen können oder dass es vielleicht interessant wäre, die künstlich und kontrolliert
Würde ich so sehen, ja.
vielleicht erzeugen zu können. Okay, ja. Alles zum Large Hadron Collider und wie das da tatsächlich mit dem Stand der Forschung aussieht und ob es dazu aktuelle Daten gibt, das verlinken wir euch natürlich auch gerne. Da gibt es natürlich viel aufbereitetes Material von Expertinnen und Experten, die da arbeiten. Da findet ihr mit Sicherheit auch noch mehr Antworten als hier. Und das reichen wir euch dann natürlich nach. Eine Frage habe ich noch. Du hast eben die Formulierung genutzt, unser schwarzes Loch, Sagittarius A. Was
Ja.
wissen wir denn über? Das ist natürlich eine sehr, ein bisschen entitelte Formulierung, ist unser schwarzes Loch zu nennen, aber es ist halt das, was uns am nächsten ist. Gehört dementsprechend natürlich nicht uns, der Menschheit, aber was wissen wir denn darüber? Was ist das Besondere daran? Und haben wir dazu vielleicht schon mehr Kenntnisse?
Genau, also Sagittarius A ist, warum ich sage unser schwarzes Loch, es ist ein schwarzes Loch im Zentrum unserer Milchstraße. Ja. Und Es ist ein supermassereiches Schwarzes Loch.
Mhm.
Wurde eben 2022 das erste Mal fotografiert. Und es hat ungefähr, grob geschätzt, 4 Millionen Sonnenmassen. Also es ist wahnsinnig schwer. Ja, wahnsinnig groß. Es ist ungefähr 26.000 Lichtjahre von uns entfernt oder von unserer Sonne entfernt, also sehr, sehr weit weg. Ist 25 Millionen Kilometer Durchmesser. Oh, also ziemlich schwer, aber ziemlich klein eigentlich. Ja, was wissen wir noch? Es ist Sternbildschütze. Und ja, das ist, glaube ich, so das, was wir irgendwie über dieses schwarze Loch wissen. Ja.
Okay, meine Frage, die sich da jetzt auch ein bisschen anschließt, ist, das ist jetzt natürlich sehr konzeptionell gesprochen, aber wenn ich an die Zukunft denke und was man vielleicht noch alles rausfinden könnte und was in Zukunft alles möglich sein könnte, und wenn ich weiß, es gibt ein schwarzes Loch, was relativ nah, also nah ist natürlich,
Ja.
ne, unter den Bedingungen, die wir hier betrachten, was relativ nah an uns dran liegt, glaubst du, es wird irgendwann möglich sein, dass der Mensch zu einem schwarzen Loch oder vielleicht sogar in ein schwarzes Loch reisen kann?
Ah, das ist eine super schwere Frage. Also, das ist im Prinzip halt so ein bisschen auch die Frage mit, können wir Sterne erreichen, irgendwie andere Planeten? Also, das große Problem, was halt ist, ist, dass es halt 26.000 Lichtjahre weg ist. Also sagen wir mal, ja, theoretisch, wir könnten da irgendwie hinfliegen. Wie auch immer wir das machen, darüber können wir uns ein andermal unterhalten. Aber sagen wir mal, theoretisch könnten wir da hinfliegen. Würde ich jetzt sagen, es spricht nichts dagegen, da reinzufliegen. Ich glaube, dass halt das Problem an der Sache sein wird, was versprechen wir uns davon? Also, ich weiß nicht, was würdest du dir erhoffen von so einer Mission?
Also das ist natürlich jetzt meine absolut unphysikalische Sichtweise, aber ich denke immer, dass die Perspektive oder die Erkenntnisse auf etwas sich immer verändern, wenn man sich in der Situation befindet und sie nicht nur von außen betrachten kann. Und da, ja, das wäre meine Frage jetzt, was können wir von außen halt noch nicht sehen, was in dem schwarzen Loch quasi passieren könnte?
Das ist richtig, aber wir kommen ja da nicht wieder weg. Also das heißt, das, was die Leute dann da lernen oder rausfinden, das wissen genau die Leute, die da reingeflogen sind. Weil es ist dann nicht nur so, dass nicht nur Körper nicht mehr rauskommen, sondern auch Informationen, also zum Beispiel Funkwellen oder Datenübertragungen. Also das ist sozusagen das Problem. Also ich persönlich sehe jetzt noch nicht so den Mehrwert darin, Menschen da reinzuschicken. Ja? Ich denke schon, dass wenn man sozusagen dahin fliegt, sag ich jetzt mal in die Nähe, ja, und sich das genauer anschauen kann, dass man da vermutlich schon was lernen kann. Keine Ahnung, ich meine, viele Leute werden schon mal darüber gehört haben, dass irgendwie sich die Körper, wenn sie Richtung schwarzes Loch fliegen, dass sich die sozusagen ausdehnen. Ja, hattest du mich ja heute auch schon gefragt, was ist diese Spaghettisierung? Im Prinzip ist es sozusagen, es ist ja so, dass quasi das schwarze Loch zieht ja Körper an. Und je näher der Körper beim schwarzen Loch ist, desto stärker wird er angezogen. Und das heißt quasi, wenn jetzt sagen, irgendein Objekt längs zum schwarzen Loch runterfällt, wird sozusagen der Boden stärker angezogen als der Deckel. Ja, und dadurch wird es in die Länge gezogen. Ja, und das nennt man Spaghettisierung. Ja. Es ist außerdem so, dass der Körper schmäler wird, weil alles Richtung schwarzes Loch gezogen wird. Ja. Das heißt also, alles, was außen ist, wird Richtung schwarzes Loch gezogen, wird nach unten gezogen. Das nennt man Spaghettisierung. Über sowas könnte man sicher was rausfinden, wenn man in irgendeiner Form Sonden, wie auch immer, hinschicken könnte. Ja. Sowas, glaube ich, könnte man schon noch mehr lernen über, wie verhält sich die Gravitation um ein schwarzes Loch herum. Ich glaube aber nicht, dass, also ich weiß nicht, ich sehe jetzt nicht den Sinn, in ein schwarzes Loch zu fliegen. Also ich meine, das Einzige, was passiert ist, dass man stirbt. Also.
Ja, ich weiß nicht, für mich bleibt der Gedanke trotzdem spannend. Vielleicht einfach, weil es uns so unmöglich erscheint und weil ich deswegen nicht den Gedanken aufgeben will, was, wenn es eben doch geht, was, wenn es doch irgendeine Möglichkeit gibt, das zu überleben und Informationen rauszuschicken oder wieder rauszukommen. Und deswegen bleibt das für mich so ein Gedanke, den ich irgendwie als Konzept nicht aufgeben möchte. Aber ich verstehe, dass erstmal für uns, für die Menschheit wichtiger oder relevanter ist, herauszufinden, wie entstehen schwarze Löcher überhaupt, wie sieht das mit der Vaporisierung aus oder können wir denn jetzt die Strahlung erklären oder was können wir aus der Strahlung lernen? Das sind natürlich Fragen, an denen geforscht wird, die für uns dann mehr Mehrwert haben. Ich weiß nicht, trotzdem, ich finde den Gedanken spannend, dass Menschen oder dass irgendetwas, was wir da hinschicken, es in ein schwarzes Loch schaffen könnte und wir vielleicht doch irgendwie dann nochmal etwas davon hören.
Aber, also, ja, ich verstehe das. Aber du musst ja auch mal überlegen, also 26.000 Lichtjahre. Also nichts fliegt schneller als das Licht. Das ist ja weit jenseits, das ist wahrscheinlich sogar weit jenseits von dem Horizont der Menschheit. Ja, also da überhaupt hinzukommen. Deswegen, ich glaube, das ist, also für mich persönlich ist es einfach so weit weg, dass ich, ja, ich glaube, wir können viel mehr lernen, wenn wir indirekte Methoden bemühen, wenn wir Bilder machen und wenn wir vielleicht erdbasiert solche Sachen, sag ich mal, in Anführungsstrichen simulieren und daraus lernen. Und dann können wir lernen, wie das Universum entstanden ist und wie es sich auch weiterentwickelt.
Ich glaube, da merkt man, dass unsere Wissensbasis sich unterscheidet, dass ich gerne Science Fiction lese und du Physikerin bist. Und
ich lese schon auch gern Science Fiction. So ist es nicht. Ja.
Dafür sind wir ja hier. Okay, Judith, ich glaube, daran kann sich ganz gut meine Abschlussfrage an dich anschließen. Und zwar, was glaubst du denn, was wir in naher Zukunft noch rausfinden können? Was ist realistisch? Und glaubst du, dass die Menschheit irgendwann in der Lage sein wird, dieses Mysterium teilweise oder gänzlich zu lösen? Was ist dein persönlicher Ausblick auf die Thematik?
Also, ich denke, dass wir sehr viel lernen werden. Und also, es haben ja auch schon andere Wissensdisziplinen gezeigt oder wissenschaftlichen Disziplinen gezeigt, dass, wenn man es mal schafft, experimentelle Nachweise zu führen, dass sich dann oft der Wissensgewinn rasant entwickelt. Ja, keine Ahnung, sei es zum Beispiel jetzt so ein bisschen aus meiner Erfahrung oder aus meinem Forschungsfeld gesprochen, von der Entdeckung der DNA zur Entschlüsselung der DNA bis jetzt zu CRISPR-Cas in Veränderungen. Am Anfang geht es langsam und dann geht es rasant schnell. Und ich denke, dass das, dass wir viel, viel erwarten können aus der Forschung der schwarzen Löcher. Was war noch deine Frage?
Was,
den zweiten Teil einer Frage vergessen.
Ob wir Menschen irgendwann in der Lage sein werden, das Phänomen mehr oder gänzlich zu verstehen?
Ich denke schon, dass, dass wir das verstehen können. Und ich glaube auch, dass es unglaublich hilft, die Entstehung des Universums zu verstehen und dann uns auch hilft, eine wirkliche einheitliche Theorie zu schaffen und wir irgendwann vielleicht wirklich die Mysterien des Universums dadurch entschlüsseln können. Also das glaube ich schon.
Oh, cool.
Vielleicht kann man auch noch dazu sagen, dass ja sich jetzt schon, wenn man sich überlegt, ja, die Idee, dass es solche Körper gibt, 18. Jahrhundert, ja, irgendwie die ersten Nachweise in den 90ern und jetzt geht es so rasant, ja, wirklich halt das erste Bild 19, dann 2019, dann wieder ein Bild 2022 und so weiter. Und es geht jetzt so schnell, genau. Und tatsächlich ist ja auch schon der erste Nobelpreis vergeben worden für die schwarzen Löcher 2020. Also ich denke schon, dass wir da viel zu erwarten haben. Ich bin auf jeden Fall super gespannt, weil ich finde das total spannende Forschung und auch, wie du sagst, dadurch, dass das so ein Mysterium irgendwie ist, ist es einfach super spannend, darüber zu hören und irgendwie neue Erkenntnisse darüber zu bekommen.
Ja, finde ich auch. Ich bin mega gespannt, was da noch kommt. Ich mag auch, oder ich persönlich mag auch deinen Approach an das Ganze sehr gerne. Du bist sehr realistisch, was Forschung angeht, aber du bringst auch immer einen Hauch Optimismus mit und das mag ich mega gerne. okay, cool. Ja, ich bin auch mega gespannt. Ich fand es auch cool, dass wir uns hier mal jetzt. Ich schaue mal auf die Uhr, ja, knapp 45 Minuten über das Thema unterhalten konnten. Ich habe das Gefühl, ich konnte viel einordnen. Ich habe immer noch viele Fragen offen und ich werde mich auf jeden Fall weiter mit dem Thema beschäftigen. Es war aber trotzdem cool, einen Einblick zu bekommen und das Ganze mal aufs Wesentliche runterzubrechen. Dankeschön, dass du mir ein bisschen was dazu erzählt hast. Ich kann vielleicht schon anteasern, dass in unserer nächsten Podcast-Folge im April zumindest semantisch um ein ähnliches Thema geht. Da würde ich dir nämlich gerne die Frage stellen, wie ist es denn mit dunkler Materie? Das klingt ja jetzt auch wieder wie ein riesiges Mysterium. Schwarze Löcher, dunkle Materie. Vielleicht bleiben wir da einfach mal so ein bisschen in diesem Vibe und kümmern uns im April dann um die schwarze Materie und schauen mal, was es damit auf sich hat.
Die dunkle Materie. Wir werden ein
Oh,
bisschen
dunkle
heller.
Materie, sorry, ja.
Wir werden ein bisschen heller, ja.
Dunkle Materie, ja klar. Genau, und ansonsten verbleibe ich mit den üblichen Infos. Folgt uns super gerne auf Instagram, dem Podcast und dem Erum Data Hub. Auf dem Insta-Profil vom Podcast findet ihr dann weiterführende Informationen zum Large Hadron Collider, den wir eben angesprochen haben, zu Menschen, die in Erum zum Beispiel auch an schwarzen Löchern oder mit den Daten von schwarzen Löchern forschen. Und auch andere spannende Links, bei denen ihr euch weiter informieren könnt. Folgt super gerne auch Judith auf Instagram. Judith, erinnerst du uns nochmal an dein Handle?
Oh, ja, Judith.reinde.
Judith.reindl.
Genau.
Genau, und ansonsten findet ihr alle Infos in den Shownotes. Wir freuen uns natürlich auch sehr, wenn ihr uns auf Spotify folgt, vielleicht auch bewertet, wenn es euch gefallen hat. Ja, und ich freue mich, dass wir dieses Projekt 2025 weiterführen. Für mich ist das immer so ein Highlight im Monat, wenn es dann endlich soweit ist, dass wir uns hier mal wieder eine Stunde zusammensetzen. Gerade wenn viel los ist und wir sonst nicht die Zeit haben, uns viel zu unterhalten, ist das für mich immer eine mega coole Sache, dann hier eine Stunde einfach über sowas zu reden. In diesem Sinne, danke schön nochmal, Judith. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Wir haben heute sehr früh aufgenommen. Das heißt, der ganze Tag liegt noch vor uns. Ja, einen schönen Tag, eine schöne Woche. Ich verabschiede mich schon mal. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und bis zum nächsten Mal. Und das letzte Wort hat wie immer Judith.
Ja, danke, Angela. Mir hat jetzt auch super Spaß gemacht heute wieder. Es hat ja jetzt lange gedauert. Ich habe schon hingefiebert drauf, dass wir endlich wieder aufnehmen. Und du challengest mich schon auch immer wieder mit neuen Themen. Ja, jetzt habe ich immerhin 2 Monate Zeit, über dunkle Materie mich genauestens zu informieren. Ja, wie Angela gesagt hat, folgt uns. Schreibt uns vielleicht auch mal rein, wenn euch noch andere Themen interessieren. Und ansonsten wünsche ich euch auch eine schöne Woche und möchte schließen mit einem Zitat von Stephen Hawking. Einstein hatte Unrecht, als er sagte, Gott würfelt nicht. Das Nachdenken über schwarze Löcher legt nahe, dass Gott würfelt. Und er verwirrt uns, indem er sie dahin wirft, wo man sie nicht sehen kann.
Thank you.